SWR 2 Forum.
Stimmenfang im Neuland. Was bringt der digitale Wahlkampf? Am Mikrofon ist Klaus Heinrich. In 3,5 Wochen wird ein neuer deutscher Bundestag gewählt. Wir stecken mitten im Wahlkampf und die Parteien setzen dabei vermehrt auf den Einsatz digitaler Strategien. Es werden Anzeigen bei Google geschaltet, Zielgruppen in den sozialen Medien mit speziell auf sie zugeschnittenen Inhalten angesprochen und öffentlich zugängliche Datensätze für den Häuserwahlkampf eingesetzt. Natürlich blicken die Digitalstrategen der Parteien dabei über den großen Teich nach Amerika, wo der Einsatz etwa von automatisierten Twitter-Botschaften mittels Meinungsrobotern und von Fake News, also gezielten Lügen, die Präsidentschaftswahl mitentschieden haben soll. Aber wir haben keine amerikanischen Verhältnisse in Deutschland, wird beteuert. Das klingt honorig. Oder liegt es nur daran, dass die digitale Welt für die deutschen Wahlkämpfer immer noch Neuland ist? Darum geht es in diesem SWR2-Forum, zu dem ich herzlich begrüße Dr. Jeanette Hofmann, Professorin für Internetpolitik an der Freien Universität in Berlin, Linus Neumann, Sprecher des Chaos Computer Clubs CCC und Robert Heinrich, Wahlkampfmanager von Bündnis 90 Die Grünen. Fangen wir doch einfach mal beim Praktiker an, Herr Heinrich. Es heißt, es wurde von den Parteien noch nie so viel in den digitalen Wahlkampf investiert wie in dieser Kampagne. Gilt das auch für Ihre Partei, die Grünen?
Ja, das ist richtig. Das wird jedes Mal ein bisschen mehr. Wir haben schon immer einen Schwerpunkt auf das Netz gelegt. Auch 2013 war das so, auch 2009. Aber diesmal ist es noch ein bisschen mehr. Es gibt noch mehr Kanäle. Die Formate werden vielfältiger. Der Aufwand wird größer. Und insgesamt ist es so, dass ein Wahlkampf heute ohne digitale Kanäle überhaupt nicht mehr organisierbar ist, weil die komplette Mobilisierung, die komplette interne Kommunikation, die komplette Abwicklung des Wahlkampfes läuft digital. Das wird immer gerne vergessen, aber das ist eigentlich mindestens genauso entscheidend.
Wer soll denn in den digitalen Medien erreicht werden mit ihren speziellen Internetstrategien?
Wir haben ja inzwischen zumindest im Wählerpotenzial der Grünen fast 100% Online-Nutzung. Das heißt, ist prinzipiell unser komplettes Wählerpotenzial nicht nur, aber auch über digitale Kanäle erreichbar. Erfahrungsgemäß ist es so, dass die jüngere Zielgruppe, also so würde ich mal sagen, von 18 bis 30 besonders gut im Netz erreichbar ist. Die Internetnutzung in dieser Zielgruppe ist überdurchschnittlich häufig. Deswegen ist die jüngere Zielgruppe wichtiger. Aber es ist nicht so, dass wir über Online-Wahlkampf heute nur die Jungen erreichen, sondern eben auch ältere Generationen.
Herr Neumann, nach Ihrer Beobachtung, ist das jetzt auch schon Standard im digitalen Wahlkampf oder unterscheiden sich die großen Parteien in ihren Strategien?
Ich kann da eigentlich noch relativ wenig Varianz zwischen den Parteien wahrnehmen. Man sieht da erste Bemühungen. Es stellt sich mir dann immer, glaube ich, viel eher die Frage, ist die Wahlkampagne, ist dieser Wahlkampf für mich überhaupt ansprechend? Und der lässt mich insgesamt so ein bisschen kalt dieses Jahr. Insofern, ich stelle fest, ja, gibt es auch im Internet.
Herr Neumann, direkt die Nachfrage. Lohnt sich denn der Aufwand für den digitalen Wahlkampf für die Parteien?
Ja, das werden wir, glaube ich, am 24., 25. September sehen. Aber ich denke, vielleicht wird man gar nicht sagen, dass das Preisschild jetzt stimmt und es sich gelohnt hat. Aber das nicht zu tun, würde jede Partei quasi teuer bezahlen. Und das ist wahrscheinlich bei einer Partei wie den Grünen, wäre das ein höherer Preis als jetzt bei einer Partei wie der CDU.
Die mit Abstand meisten Likes der Parteien bei Facebook hat ja die AfD ausgerechnet. Haben es die Populisten leichter im Wahlkampf, Herr Heinrich?
Es ist so, dass die AfD da, glaube ich, ein Sonderfall ist, weil die Wähler der AfD den klassischen Medien viel, viel stärker misstrauen als zum Beispiel die Wähler der Grünen. Deswegen brauchen sie diese Echokammer, um sich in ihrem eigenen Weltbild bestätigt zu fühlen. Sie finden wenig Medien, wo sie das wiederfinden. Während die Wähler der Grünen, die vertrauen im Wesentlichen den klassischen Medien, ne, der Süddeutschen, der ARD. Für die ist das Angebot der Grünen ein zusätzliches Angebot. Deswegen ist es schwer vergleichbar. Ich weiß im Übrigen auch nicht, ob alle dieser, wie viel sind es, 300.000 Likes der AfD wirklich echte Menschen sind. Das müssen andere beurteilen, aber ich habe da meine Zweifel. Aber dennoch ist es richtig, dass populistische Parteien stärker auf die sozialen Medien angewiesen sind als Parteien, die eher, sag mal, in der Mitte des politischen Spektrums stehen oder zumindest nicht am extremen Rand.
Frau Hofmann, Sie haben sich mit dem Wahlkampf der nordrhein-westfälischen CDU beschäftigt. Micro-Targeting heißt die Zauberwaffe, die den überraschenden Wahlsieg bei der Landtagswahl möglich gemacht haben soll. Was bitteschön ist denn das?
Micro-Targeting ist eine Technologie, die aus den USA kommt und vor allen Dingen im Bereich des Marketing eingesetzt worden ist. Wie andere Wahlkampftechnologien auch, ist es so, dass sehr viele Entwicklungen erst in der Werbung stattfinden, in der Produktwerbung und dann selektiv adaptiert werden für den politischen Wahlkampf. Und so ist es beim Microtargeting auch. Das ist zunächst für die Produktwerbung eingesetzt worden, um Interessenten, Kunden spezifischer ansprechen zu können. Und dann ist es etwa seit 2008 auch im amerikanischen Wahlkampf eingesetzt worden. Und im Grunde geht es darum, dass Wahlkämpfer nicht mehr große gesellschaftliche Gruppen, Schichten, Klassen oder sowas identifizieren, sondern versuchen, Individuen anzusprechen. Beispielsweise nicht mal die Ehefrau, die möglicherweise anders wählt als ihr Gatte. Oder die Person, die zwar in einer konservativen Gegend wohnt, aber für bestimmte Themen offen ist, die Demokraten vertreten. Sowas in etwa. Also diese Strategie bezieht sich aufs Individuum und sie stützt sich auf die vielen Daten, die wir täglich alle über uns selbst produzieren.
Nun weiß man ja, dass man in Amerika etwas laxer umgeht mit Datenschutz. Wie macht es denn die CDU in Nordrhein-Westfalen? Wo kommen die Daten her?
Also es ist immer ein Gemisch. Zum Teil ist es ja so, dass Daten auch vorliegen. Die statistischen Landesämter produzieren viele Daten. Es gibt auf der Wahlbezirksebene sowieso langfristig Daten, die Entwicklung von Wahlteilnahme, aber auch Wahlverhalten wiedergeben. All diese Daten kann man nutzen. Und dann kann man in sehr begrenztem Umfang auch Daten zukaufen, zum Beispiel von der Bundespost und ähnlichen Organisationen. Und diese Daten kann man dann in wiederum sehr begrenztem Umfang kombinieren. Aber was bei uns ja zum Beispiel nicht erlaubt ist, ist dieses sogenannte Profiling, was in den USA stark eingesetzt wird. Also, dass man verschiedene Datenquellen kombiniert, um auf diese Art und Weise Vorhersagen über das Verhalten von Individuen treffen zu können.
Ich habe gelesen, dass die CDU das so gemacht hat, dass sie ihren Wahlkämpfern von der Jungen Union wahrscheinlich meistens eine App in die Hand gedrückt haben, also eine Applikation, auf der sie dann sozusagen eingeben können, wen sie denn angetroffen haben im Hauswahlkampf, um dann Datensätze für künftige Wahlkämpfe nochmal zu generieren. Wächst da was zusammen?
Ja und nein. Auf der einen Seite ist es so, dass wir in Deutschland aufgrund unseres restriktiven Datenschutzes ja nur die Daten verwenden können, für die wir das Einverständnis der jeweiligen Personen erhalten haben. Das heißt, wenn man Straßenwahlkampf oder Haustürwahlkampf betreibt und die Person sagt, ja, sie können beispielsweise meine Adresse oder meine E-Mail-Adresse verwenden und mich künftig anschreiben, dann gibt man in begrenztem Umfang der Person das Recht, einen wieder zu kontaktieren und damit auch eine neue Datenbasis aufzubauen. Aber dieses Recht muss man immer erst erfragen und einige Parteien tun das auch und versuchen auf diese Weise im Rahmen des deutschen Datenschutzes mehr über ihre potenziellen Wählerinnen und Wähler zu erfahren.
Herr Heinrich, machen die Grünen auch so Wahlkampf?
Wir machen das ein bisschen anders. Wir haben unserer Partei einen sogenannten digitalen Wahlatlas zur Verfügung gestellt. Das ist eine große digitale Karte von Deutschland, wo wir straßenzugsgenau zum Teil je nach Datenlage die Potenziale in den einzelnen Regionen, in den einzelnen Städten, Gemeinden, Stadtbezirken, Wahlkreisen festlegen und unseren Wahlkämpfern vor Ort sagen, in diesem Bereich eurer Stadt, da haben wir große Potenziale, in einem anderen vielleicht weniger, um ihnen die Möglichkeit zu geben, sich zu konzentrieren im Wahlkampf. Das ist das, was wir machen und das ist eine wichtige Hilfestellung für unsere Wahlkämpfer. Wir experimentieren auch mit so einer App, um das, was an der Haustür besprochen wird, mal für uns zu dokumentieren, allerdings streng anonymisiert. Also da geht es nicht um Individuen, sondern da geht es einfach darum, ein Stimmungsbild zu haben. Was sind denn die Gespräche, die geführt werden, welche Themen, auch wie viele Türen gehen eigentlich auf, wie viele Personen sind anzutreffen. Also wie effizient ist eigentlich der Haustürwahlkampf? Ich glaube sehr an dieses Instrument. Ich glaube, das ist ein sehr wirkungsvolles Wahlkampfinstrument. Aber wir versuchen das zu evaluieren für uns, um für die nächsten Wahlkämpfe da auch Schlussfolgerungen zu ziehen.
Es ist nicht interessant, fällt mir gerade ein, in dem Zusammenhang, dass die Digitalisierung dazu führt, dass man sehr analog Strategien umsetzt.
Das ist sehr interessant. Das ist ein gutes Stichwort, was Sie geben, weil natürlich, es gibt den Internetwahlkampf nicht. Der Wahlkampf digitalisiert sich und er digitalisiert sich einerseits in den Methoden, wie man den Wahlkampf auch auf der Straße organisiert. Das heißt, digital und analog ist immer schwerer zu trennen. Deswegen spreche ich auch selber gar nicht mehr so gerne vom Online-Wahlkampf, sondern es findet der Wahlkampf auch im Netz statt und auch mit digitalen Kanälen. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Bei den Grünen können Sie über unsere Website einen Großflächenplakat spenden. Das heißt, da haben Sie eine Karte und da sehen Sie alle Standorte der kommerziellen Großflächen, Plakatgroßflächen in Deutschland, und Sie können dann selber entscheiden, wo wollen Sie den Grünen eine Großfläche hinstellen. Und die bezahlen Sie dann, das ist dann Ihre Spende. Das heißt, da wird im Netz für eines der ältesten und analogsten Wahlkampfmedien, nämlich das Plakat, geworben. Da sehen Sie schon, Wahlkämpfe sind heute integriert, analog und digital.
Aber das heißt ja auf der anderen Seite, dass diese digitalen Wahlkämpfe jetzt erstmal noch keine eigene Qualität haben, sondern sozusagen Hilfsmittel sind für klassische Werbemittel, wie Plakate beispielsweise, oder?
Nein, das ist auch nicht richtig. Einerseits sind die digitalen Kanäle ein Hilfsmittel für den klassischen Wahlkampf, aber andererseits ist das Internet natürlich ein neues Medium, ein neuer Kanal, mit dem wir das Potenzial haben, Millionen von Menschen zu erreichen. Auf Facebook sind alleine in Deutschland, ich glaube, 20 bis 30 Millionen Nutzer aktiv. Wir haben die Möglichkeit, ganz anders dort mit unseren Inhalten präsent zu sein, als über das Plakat. Ein Plakat ist immer ein Plakat, da kann man einen Spruch drauf machen, noch ein Bild, und das war's dann aber. Im Netz kann man mit Storytelling, mit Videos, mit Bilderstrecken, mit Texten, mit Audioarbeit, man kann multimedial arbeiten, man hat ganz andere Möglichkeiten. Das ist für einen Wahlkampfmanager natürlich auch viel, viel spannender als die reinen Plakate. Und inzwischen ist das Internet ein wirklich reichweitenstarker Kanal, wenn man Geld in die Hand nimmt. Das kostet heute Geld, man muss Geld für Online-Werbung in die Hand nehmen. Es verbreitet sich nicht von selber. Aber wir haben heute die Möglichkeit, über das Internet potenziell ebenso viele Menschen zu erreichen, wie zum Beispiel über Lokalzeitung oder Fernsehen.
Um das Thema mit den Big Data, also den großen Datensammlungen, nochmal abzuschließen, das die CDU ja genutzt hat in Nordrhein-Westfalen, offenbar mit Erfolg, ist bekannt, ob andere Parteien oder die CDU selbst dies auch im Bundestagswahlkampf machen?
Also alle Parteien behaupten von sich, dass sie sich an die Datenschutzrichtlinien dieses Landes halten. Und ich habe keinen Grund, das anzuzweifeln. Also das, was man in anderen Ländern mit einem weniger restriktiven Datenschutz sieht, wird so in Deutschland nicht möglich sein. Wir haben einfach auch kein öffentlich zugängliches Datenregister, wo alle Wähler mit ihrem bisherigen Wahlverhalten festgehalten und für Dritte zugänglich sind. Schon deshalb fehlt faktisch die Voraussetzung, um überhaupt diese Art von Profilbildung und Voraussagen über die Zukunft treffen zu können.
Wir leben halt doch noch nicht in den USA. Aber dort hat es ja nicht nur auf digitalen Wahlkampf neuer Qualität gegeben, sondern auch jede Menge Meinungsmache und Manipulation. Zu einer ganz neuen Qualität hat das geführt beim letzten Präsidentschaftswahlkampf. Sogenannte Meinungsroboter, Social Bots, wurden eingesetzt, um vor allem bei Twitter und Facebook mit automatisierten Botschaften mitzumischen. Herr Neumann, wie funktionieren denn diese Social Bots und was bewirken sie?
Na, sie eröffnen einen oder mehrere Accounts. Das soll ja eigentlich auch verhindert werden, dass so etwas automatisiert geschieht. Deswegen müssen wir ja beim Erstellen dieser Accounts immer diese kleinen Rätselchen lösen, von denen man davon ausgeht, dass das Maschinen nicht können, sondern nur Menschen, also Buchstabenfolgen in wirren Mustern erkennen oder so etwas. Das können Sie natürlich entweder austricksen oder einfach einer digitalen Welt am anderen Ende des Planeten jemanden für relativ wenig Geld machen lassen, dass er also immer nur diese Rätselchen löst und sie so auf sehr schnelle Weise sehr viele Accounts haben. Und diese Accounts steuern sie dann einfach fern mit einem Programm. Dieses Programm blinkt also nicht an ihrem Bildschirm rum und macht ein Autorennen, sondern dieses Programm ist eben in der Lage, einen Hunderte oder Tausende solcher Social-Media-Accounts zu bedienen. Und besonders gerne sieht man sowas eben auf Twitter, wo dann also Botschaften nicht von einem Account, sondern von vielen Tausenden oder Hunderttausenden oder Millionen Accounts in die Welt gesetzt werden. Das kann man mit relativ überschaubarem Aufwand programmieren. Die Kosten dafür sind sehr gering. Deswegen haben wir da auch so exorbitante Zahlen gesehen. Da wurde ja jeweils von Millionen von Botherden gesprochen. Ich glaube, in der Berichterstattung wurden die dann auch gerne mal Armeen genannt, Meinungsroboter-Armeen, die also in diesen sozialen Netzwerken sich rumtreiben und Stimmung für einen Kandidaten machen. Was dabei aber häufig bei diesen rein quantitativen Betrachtungen übersehen wird, ist, in diesen sozialen Netzwerken interagieren wir ja häufig in unseren Kleingruppen. Wir folgen auf Twitter zum größeren Teil Menschen, die wir kennen oder die Inhalte veröffentlichen, die uns interessieren. Wir kommunizieren auf Facebook mit unserem Freundeskreis. Und diese Social Bots haben es mitunter sehr schwierig, dort hereinzukommen, also in unsere Gespräche zu kommen, uns überhaupt dort zu erreichen, wo wir sind. Deswegen denke ich, dass dieser Einfluss solcher Meinungsroboter dann doch in dem sonstigen Rauschen, dem wir jeden Tag ausgesetzt sind, in den sozialen Netzwerken sind ja auch noch andere Leute, sind ja nicht nur Meinungsroboter, sondern auch tatsächliche Menschen mit Inhalten, die uns interessieren, dass da diese Bots dann doch in einem sehr starken Rauschen untergehen. Sie können aber genutzt werden, um unsere Wahrnehmung in diesen sozialen Netzwerken zu verzerren. Das sehen Sie immer noch bei dem Twitter-Account von Donald Trump, der jedes Mal, wenn er etwas twittert, sofort unglaublich viele Retweets und Herzchen bekommt von allerlei wahrscheinlich eher automatisiert gesteuerten Accounts, die so auch Menschen, die es wissen, eben an den Indikatoren vermitteln, hier handelt es sich um etwas, was viel Zustimmung findet und was, sag ich mal, applaudierenswert ist und richtig ist. Der Präsident hat wieder, was weiß ich, was getwittert.
Ja, ich glaube auch, dass man den Einfluss dieser Social Bots nicht überschätzen und überbewerten soll. Aber was Fakt ist, das ist eine Art von verfälschten Wählerwillen. Also da wird ein Bürgerwille suggeriert, den es nicht gibt. Das sind dann eben nicht 1000 Retweets von Menschen, sondern von Robotern. Das heißt, da wird was suggeriert, was es so nicht gibt, weswegen wir diese Social Bots oder Meinungsroboter, wie es eigentlich besser heißt, auch nicht einsetzen. Also diese Bots sind dann immer interessant, wenn es zum Beispiel darum geht, wer hat die meisten Fans, wer hat die meisten Followers, wer kriegt die meisten Retweets, wer mitkriegt die meisten Interaktionen. Und ich finde es schon in der Berichterstattung der letzten Wochen interessant, dass wir ein halbes Jahr lang über nichts anderes im Diskurs über den sogenannten Internetwahlkampf geredet haben, gefühlt als über Social Bots. Aber trotzdem werden diese Zahlen, Sie haben ja selber gerade die Fanzahlen der AfD genannt, immer noch völlig unkritisch teilweise wiedergegeben. Also da wünsche ich mir mehr Skepsis insgesamt in der Berichterstattung, was all diese Zahlen betrifft.
Es ist ja schon so, dass wir gerade durch die Logik von Facebook umgesteuert haben von der Frage, was ist richtig, hin zu der Frage, was ist populär. Und diese Social Bots sind ja auch deshalb, meine ich, schon relevant, weil sie es schaffen, bestimmte Themen in der Relevanz nach oben zu schieben. Je mehr Leute irgendwas liken, desto wichtiger nehmen die Algorithmen von Facebook an, ist ein bestimmtes Thema.
Das ist richtig, ja.
Und damit kriegen die mehr politische Relevanz. Und da geht's dann eben bei Facebook nicht in erster Linie um die Frage, ist das richtig, was hier gepostet wird, sondern finden die Leute das interessant? Und da Facebook ja die Leute da behalten will und das darüber tut, dass sie das über interessante Themen betreibt, haben diese Social Bots schon auch eine gewisse Logik und Richtigkeit, dass die auftreten.
Das ist völlig richtig, da stimme ich zu. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir setzen sowas nicht ein und wir fordern auch alle anderen Parteien auf, das nicht zu tun, um
halten
eben
sich einen
fairen Wettbewerb. Naja, sie sagen es, alle, die AfD sagt ja, nein, vielleicht. Ja. Alle anderen Parteien haben klar gesagt, dass sie das nicht tun. Da muss ich auch sagen, habe ich jetzt erstmal keinen Grund dran zu zweifeln. Aber ich bin jetzt auch nicht der Botjäger.
Also bei der AfD ist es vor ein paar Monaten nachgewiesen worden, dass sie Social Bots eingesetzt oder zumindest falsche Accounts eingesetzt haben. Social Bots weiß ich nicht.
Es ist natürlich das schwierig, wenn da so ein Social Bot auftaucht. Ja, also was würden Sie machen, wenn ich mir morgen 1000 Social Bots kaufe und damit Wahlkampf für die Grünen mache? Da könnten Sie nichts gegen tun. Wer diese Accounts am Ende tatsächlich betreibt und mit welchem Interesse, in wessen Auftrag so etwas geschieht, ist dann am Ende letztlich sehr schwer nachweisbar. Es sei denn, man stellt sich dabei so dumm an wie die AfD-Anhänger, die sich ja auch ansonsten nicht durch einen besonders klugen Wahlkampf jetzt zeigen, die dann dafür sorgen, dass ihr komplettes Netz, was sie sich da aufgebaut haben, von Journalisten von Netzpolitik.org auseinandergenommen werden kann. Aber wenn ich morgen einen Social-Bot-Wahlkampf für die Grünen mache und mich zurücklehne, dann hätten sie mitunter eine negative Berichterstattung darüber und könnten im Prinzip nichts dagegen tun. Genauso könnte ich das mit jeder anderen Partei machen. Und ich wundere mich eigentlich, dass das bisher offenbar noch niemand gemacht zu haben
scheint. Also das ist nicht ganz richtig. Erstens, dass es noch nicht passiert ist und zweitens, dass man nichts gegen tun kann. Wir haben zum Beispiel vor 2 Jahren, mal festgestellt, einen bemerkenswert schnellen Anstieg unserer Twitter-Followerschaft. Mhm. Und das waren dann auch alles Accounts, die sahen ähnlich aus, die folgten so einer gewissen Logik. Und da hatten wir dann schon den Verdacht, das könnten Bots sein. Und wir haben dann Twitter das gemeldet. Damals gab es auch in Deutschland noch ein Büro, das gibt es jetzt nur noch, glaube ich, in Irland. Die haben das dann auch verfolgt und haben auch teilweise diese Accounts gelöscht. Also man kann schon was tun und wir sehen da ja auch die Verantwortung bei den Plattformen. Ich habe jetzt noch nicht erlebt, dass jemand Wahlkampf für die Grünen gemacht hat mit Bots, sondern eher dagegen. Aber man hat immer die Möglichkeit, natürlich, wenn man das für illegitim hält, das auch zu thematisieren. Wir hatten zum Beispiel jetzt den Fall Lisa Paus, grüne Direktkandidatin hier in Berlin. Die hatte auch den Fall, da gab es den Verdacht, dass ein paar Bots ihre Inhalte retweetet haben. Die hat es dann auch Twitter gemeldet.
Da vermischen wir jetzt gerade 3 Effekte. Erstens, diese Social Bots kopieren Inhalte, um den Eindruck zu erwecken, dass es sich bei ihnen um Menschen handelt. Mhm. Also der Bot versprüht nicht nur das, was ihm sein Eigner vorgibt, sondern auch einfach anderes ab, was andere Accounts auch twittern, um den Eindruck zu erwecken, dass es da einen lebenden Menschen gibt. Mhm. Um also quasi zu kaschieren, dass das eigentlich ein Teil einer Herde ist. Zweitens, Follower-Bots können Sie als grüne Bundestagspartei vielleicht melden, weil Sie sehen hier innerhalb der letzten 24 Stunden 500 Leute mehr. Das heißt, die letzten 500 sind mit großer Wahrscheinlichkeit Bots. Das können Sie dann Twitter melden. Wenn ich aber jetzt quasi aktiv mich beteilige und gar nicht Ihren Accounts folge, dann hätten Sie zunächst einmal große Schwierigkeiten, überhaupt das Ausmaß meiner Bot-Herde herauszufinden. Und bis dahin hätten Sie schon 3 Tage schlechte Presse, bis es Ihnen gelingt, alle diese Bots bei Twitter zu melden. Ja, also da wären Sie, glaube ich, relativ machtlos. Trotzdem, ich glaube auch, dass es ich auch in meiner Vision eines gemeinen Streiches wäre aber auch relativ machtlos, weil mehr als vielleicht das Medieninteresse, schau mal hier, da gibt's Bots für die Grünen und Ihre Äußerungen dazu, ja, die sind aber nicht von uns, das macht jemand anders, da können wir nichts gegen tun, würde da eben auch nicht bei rumspringen.
Aber ist es denn nicht so, dass wir in ein paar Jahren über Social Bots milde lächeln werden und sagen, ja, das war das große Thema in 2016, 17, aber das haben wir jetzt längst hinter uns gelassen. Mein Eindruck ist, so eine Technologie wie Social Bots, das wirkt über 1-2 Jahre und dann hat jeder dazugelernt und kann deren Agieren so gut unterscheiden wie eine Markenhandtasche von einer gefälschten.
Ich hoffe, dass es so sein wird. Und glauben Sie mir, ich bin seit einem Dreivierteljahr oder was, setze ich mich mit diesen dämlichen Social Bots auseinander. Ich bin von einer Radiosendung in die nächste. Ich war 3-mal im Deutschen Bundestag zu diesem Thema. Niemandem hängt das so sehr zum Halse raus wie mir. Andererseits blicke ich heute aber auch darauf zurück und denke mir, nun, wahrscheinlich war aber diese, ja doch, Behandlung des Phänomens notwendig, um der Bevölkerung, den Wählern zu sagen, dieses Phänomen ist existent. Ja. So findet Absolut. Es statt, so geschieht es, so erkennst du es und das ist doch dann die Immunisierung, die die Wähler brauchen und die haben wir erreicht. Wie gesagt, das Thema hängt mir zum Halse raus, aber es war notwendig, die Menschen über solche Manipulationsversuche zu informieren, denn das ist, denke ich, die Möglichkeit, durch die Transparenz immunisiert man dann die Leute dagegen und so härten und stärken wir unsere Demokratie gegen diese Manipulationsversuche. Ja. So würde ich sagen, ja, hoffentlich lächeln wir auch in 2 oder 4 Jahren darüber. Wenn wir Pech haben, wird das Ganze aber mit so guten künstlichen Intelligenzen verknüpft, dass wir vielleicht uns in die goldenen Zeiten erinnern können, wo wir Social Bots noch erkennen konnten.
Also brauchen wir so eine Art Kennzeichnungspflicht oder die Justizminister der Länder haben ja sogar von einem digitalen Hausfriedensbruch gesprochen, als die Diskussion mit Social Bots aufgekommen ist. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Studien, zum Beispiel die von Simon Hegelich für die Konrad-Adenauer-Stiftung, der sagt einfach, alle Studien sprechen dagegen, dass jemand seine politische Überzeugung ändert, nur weil er eine Nachricht in den sozialen Netzwerken sieht. Also muss alles nicht so heiß gegessen werden, wie es gekocht wird?
Was ich dazu beisteuern kann, ist, dass in den USA die Diskussion so lief, dass Social Bots und Fake News darauf gerichtet waren, schwankende Wähler vom Wählen abzuhalten, dass das die eheste Wirkung ist, die man erzielen kann, dass Leute vom politischen System so abgestoßen sind, dass sie eher nicht wählen gehen. Mhm. Und so eine Reaktion würde ich nicht ausschließen, aber ich würde auch davor warnen, die Wirkung zu überschätzen.
wir müssen uns ja auch überlegen, womit diese Social Bots konkurrieren. Ja, wir haben in der Bundesrepublik Deutschland seit 60 Jahren die Bild-Zeitung. Wir haben seit 30 Jahren Privatfernsehen und wir haben irgendwie sowas wie 4 Millionen Twitter-Nutzer in Deutschland, die überhaupt von diesen Social Bots theoretisch erreicht werden könnten. Ja. Also allein, wer da mal den Bleistift spitzt und die möglichen Effektstärken vergleicht und sieht, mit was wir den Rest des Tages noch auf allen Kanälen zugeballert werden, dem leuchtet relativ schnell ein, dass die jetzt nicht das Ruder der Wahl rumreißen werden. Aber es handelt sich um eine von vielen Strategien.
Sie hören das SWR2-Forum zum Thema Stimmenfang im Neuland. Was bringt der digitale Wahlkampf? Es diskutieren Janet Hofmann von der FU Berlin, Linus Neumann vom Chaos Computer Club und Robert Heinrich, Wahlkampfmanager von Bündnis 90 Die Grünen. Bleibt der deutsche Wahlkampf also von Manipulationsversuchen wie etwa durch Social Bots weitgehend verschont? Manche vermuten ja, dass sich die mutmaßlichen russischen Hacker von Fancy Bear bei einem Angriff auf den Bundestagscomputer 2015 reichlich mit Informationen bewaffnet haben. Kommt da also noch was auf uns zu, Herr Neumann?
Ach, wenn ich das wüsste. Also die Sorge beobachte ich bei den Parteien. Wir haben da mehrere freundliche Anfragen bekommen, wie man sich denn da schützen könnte und was denn da jetzt irgendwie so die Sorge wäre. Also das Thema treibt natürlich die Parteien um. Ich würde allerdings sagen, wenn da noch was kommt, dann haben es sich die Angreifer inzwischen längst geholt. Ob das jetzt Material, diese 16 Gigabyte von 2015 sein werden, die müssten dann schon eine besondere Sprengkraft haben, um veröffentlicht werden zu können im Jahr 2017 und da noch irgendwie einen Einfluss auf die Wahl zu haben. Also wenn da noch etwas kommt, dann liegt das daran, dass es jetzt gerade ausgewertet wird und dass es da auch etwas gibt, das der Veröffentlichung in gewisser Weise würdig wäre. Denn die Parteien verlieren ja in solchen Fällen nicht Stimmen, weil sie gehackt wurden, sondern weil, wie im Falle der Demokraten in den USA, dann wirklich auch politische Skandale sich in dieser gehackten Kommunikation befunden haben, die dann eben offengelegt wurden. Und natürlich bedauere ich sehr das Ergebnis der US-amerikanischen Wahl. Aber wenn Politiker sich so verhalten, dann tue ich mich trotzdem schwer, es zu bedauern, wenn derartige Machenschaften eben auch an das Licht der Öffentlichkeit gezerrt werden. Natürlich mit einem hier dramatischen Effekt für den ganzen Planeten.
Und? Dass sie ihren privaten Server benutzt hat oder was genau? Ich fand das gemessen daran, wie viel Daten von den Demokraten abgezogen wurden, fand ich das jetzt gar nicht so skandalös.
Primär würde ich, um die Frage kurz zu beantworten, auf den Umgang mit Bernie Sanders ansprechen. Die Absprachen des Democratic National Council, um eben einen demokratischen Kandidaten Bernie Sanders aktiv zu verhindern und quasi die Demokratie in der eigenen Partei zu schwächen und auch in den Veröffentlichungen der E-Mails von John Podesta, da war schon einiges an Sprengkraft drin, dass man also das Vertrauen verlieren konnte, dass diese Menschen ausgerechnet ehrenvolle Vertreter der Demokratischen Partei gewesen wären.
Das ist sicher richtig, aber ich denke, wenn man sich jetzt mal auch nur die letzten 20 Jahre deutscher Parteien anguckt, wird man mit Sicherheit auf ähnliche Befunde stoßen. Würde mich jedenfalls nicht wundern. Mir schien das jedenfalls nicht außerordentlich skandalös.
Es kommt sehr darauf an, was da gelegt, welche Informationen kommen. Aber das prinzipiell sage ich auch als Wahlkampfmanager einer Partei, die sich der Transparenz verschrieben hat, dass eine gewisse Form der informellen und auch internen Kommunikation in einer Organisation einfach lebensnotwendig ist. Ich kann nicht einfach jede E-Mail so schreiben, dass ich damit rechnen muss, dass sie morgen in der Zeitung steht. Ja. Ich meine, das kann ich machen, aber das ist nicht das, wie man gut und effizient in einer Organisation arbeitet. Und es muss auch möglich sein, eine vertrauliche Kommunikation zu haben. Und da rede ich jetzt nicht von dem, was hier jetzt als Phänomen aus den USA angesprochen werden, sondern eben ganz normales Tagesgeschäft. Und wir erleben da schon, dass es da eine Unsicherheit gibt. Ne? Was kann man heute eigentlich noch formulieren per E-Mail?
Wie wehren Sie sich eigentlich, Herr Heinrich? Haben Sie sich vorbereitet auf den Schlusssport des Wahlkampfes?
Wie wir uns gegen Hacks wehren? Also wir versuchen natürlich, die uns möglichen Sicherheitsstandards bei unserer internen Kommunikation zu gewährleisten. Eine absolute Sicherheit gibt es da nicht. Ich glaube, alles kann gehackt werden. Ich persönlich zum Beispiel schreibe keine E-Mails mehr so, dass ich jetzt Sorge haben müsste, dass sie veröffentlicht werden. Weil wie gesagt, ich finde es eigentlich Quatsch. Eigentlich muss informelle und interne Kommunikation möglich sein in der Organisation, sage ich auch ganz offen und ehrlich.
Sie haben gerade implizit zugegeben, da gäbe es etwas, was die Grüne Partei uns verheimlichen möchte.
Man denke an den CCC und die ganzen internen Querelen der letzten 10 Jahre nur, ja, als ob es das beim CCC nicht gäbe.
Es gibt in jeder Organisation interne Kommunikation, von der man nicht will, dass sie öffentlich wird. Und das ist menschlich, das ist ganz normal. Und so funktionieren Organisationen. Organisationen. Und ich finde, alles andere ist aus meiner Sicht ziemlich verlogen, zu glauben, alles muss transparent sein. Das glaube ich zumindest nicht.
Moment, wir sprechen hier gerade davon, dass es sich um eine Information handelt, die dazu führen würde, dass eine Partei nicht mehr gewählt wird.
Ich habe ja
gerade nicht mal ungefähr eine Kerbe gesetzt bei interner Intrige gegen einen von der Mehrzahl bevorzugten Kandidaten. Das ist natürlich was anderes, als wenn, was weiß ich, Cem Özdemir hinterm Rücken über eine Kollegin oder einen Kollegen lästern würde. Ja, das würde irgendwie in der Öffentlichkeit einmal ausgeweitet werden. Da würde man sagen, guck mal hier, der hat ja aber so irgendwas gesagt und die haben sich abfällig über den und den geäußert. Das macht eine Partei dann am Ende nicht unwählbar.
Absolut. Da haben wir keinen Dissens miteinander. Ich habe ja auch am Anfang gesagt, man muss sich sehr genau anschauen, was ist ein Skandal, was gelegt wird und was ist einfach nur, ja, wie Sie es eben beschrieben haben, ganz normale interne Alltagskommunikation.
Jetzt reden wir mal über Fake News. Das ist ja etwas, was die deutschen Parteien vielleicht im Schlussspurt dieses Bundestagswahlkampfes noch zu befürchten haben. Ich erinnere an den Fall Emmanuel Macron. Wenige Tage vor der Stichwahl zur französischen Präsidentschaftswahl kamen dann auf einmal Informationen raus, die sich als falsch herausgestellt haben, die ihm einen falschen Leumund geben sollte, finanzielle Schummeleien und so weiter. Da muss man drauf gewappnet sein, auf so etwas schnell zu reagieren, sodass es der Wähler noch merkt. Bereiten sich die Grünen beispielsweise, Herr Heinrich, auf so etwas auch vor, auf der letzten Strecke des Wahlkampfes?
Naja, wir haben ja da reichlich Möglichkeiten zu üben, weil uns seit über einem Jahr verstärkt sogenannte Fake News, also ich nenne sie einfach Lügen, über die Grünen verbreitet werden. Ich habe seit Jahren schon mit gefälschten Zitaten von Joschka Fischer, Jürgen Trittin, Cem Özdemir, dieses eine Zitat, was er nie gesagt hat, Deutschland soll islamisch werden, begegnet mir immer wieder. Ich habe jetzt erst am Wochenende mit einem gefälschten Zitat unserer Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckert zu tun gehabt. Das heißt, wir haben schon seit längerem festgestellt, dass die Lügen, die über die Grünen, aber auch über andere Parteien verbreitet werden, insbesondere und verstärkt aus rechten Kreisen, dass das zunimmt. Und wir haben auch gesagt, wir müssen uns dagegen wehren. Wir können nicht warten, bis die sozialen Netzwerke da was gegen tun. Wir können auch nicht warten, bis der Gesetzgeber was dagegen tut, sondern wir müssen in einem Wahlkampf da schnell handlungsfähig sein. Deswegen haben wir auch eine sogenannte Netzfeuerwehr gegründet. Das ist also so ein Team von grünen Aktivisten, die dann, wenn eine Lüge im Netz aufbreitet, da auch dagegen hält und darunter kommentiert, klarstellt, das ist dieses Zitat, wurde so nie gesagt, das ist eine Fälschung. Wir sind da gut vorbereitet und ich muss auch davon ausgehen, dass da noch mehr kommt. Aber es ist nicht so, dass bisher noch gar nichts passiert ist. Zuspitzung, das heißt die Wahrheit, also mal zurechtzubiegen, zu interpretieren, Sachen wegzulassen, das ist jetzt nicht neu. Das geschieht in jeden Wahlkämpfen und Zuspitzung macht auch jede Partei. Keine Partei sollte von sich behaupten, dass sie das nicht tut. Es gibt aber einen Unterschied zwischen Zuspitzung, auch satirischer Zuspitzung teilweise und einfach platten Lügen. Und wenn über Katrin Göring-Eckert ein Zitat verbreitet wird, aber auch Renate Künast, wie kürzlich geschehen, was sie nie gesagt hat, wo es also nicht nur falsche Interpretationen gab, wo nicht nur einfach was weggelassen wurde, sondern was sie einfach so nie gesagt hat, dann ist das eine glatte Lüge und das ist was anderes als Zuspitzung. Das ist eine neue, ich mag das Wort gar nicht verwenden, Qualität von Wahlkampf, die wir verstärkt in diesem Wahlkampf erleben.
Zum Beispiel in dem Plakat mit der SED-Anmutung für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben.
Ganz genau. Wo
der Spruch der CDU gefaked wurde.
Das ist ein Fake, ja.
Das finde ich doch toll. Da sind ja nicht nur die Parteien, die sich darauf vorbereiten, sondern da gibt es vor allem auch eine Reaktion der Medien. Ja, ich freue mich, wenn ich diesen SED-Spruch da schön auf Spiegel Online sehe. Ich finde es schön, dass die ARD aktuell mit dem Faktenfinder der Tagesschau hier, sag ich mal, auch ein journalistisches Arbeiten einfach nochmal auch mutig nach vorne trägt. Und so einer Lüge einfach durch Aufklärung entgegentritt. Das sind nicht nur die Parteien, die da irgendwie sich rüsten müssen und was weiß ich, jeden anzeigen, der irgendwelchen Mist bei Facebook schreibt, sondern eben auch die Medien, die Qualitätsmedien, die Lügenpresse, die also hier an dieser Stelle dann meine Lanze bricht für ihre Arbeit und für ihre Sorgfalt und diese auch mutig nach vorne trägt. Da sehe ich ehrlich gesagt auch eine schöne, positive Entwicklung. Denn dass diese Fake News wirklich News werden auf seriösen Nachrichtenseiten, das sieht man dann ja relativ selten. Insofern bin ich mir da auch manchmal gar nicht so sicher, ob Klagen unbedingt die beste Strategie ist. Zum Beispiel die Lüge über Renate Künast, die hätte mich natürlich im Leben nicht erreicht, weil ich mich in diesen sozialen Netzwerken nicht tummle, wurde allerdings dann mehrere Tage in den Medien behandelt.
Ne? Ja, das ist richtig, aber andererseits erleben wir auch Lügen, die, ohne dass sie die Medien erreichen, wochenlang unkommentiert und unwidersprochen im Netz kursieren. Und das können wir uns nicht bieten lassen. Ich verstehe das Spannungsfeld, was Sie beschreiben. Natürlich, je größer man die Lüge macht, desto mehr kriegen Sie mit. Aber andererseits, wenn eine Lüge eine gewisse Öffentlichkeit erreicht, ich bin mir sicher, viele Lügen bekommen wir überhaupt nicht mit, weil sie in den rechten Filterblasen bleiben und dort auch uns gar nicht erreichen. Aber wenn mich eine Lüge erreicht, dann muss ich davon ausgehen, dass sie auch die grünen Wähler erreicht. Und dann muss ich was dagegen tun. Und wir überlegen uns natürlich auch jedes Mal, lohnt es sich hier zu intervenieren oder nicht?
Wir haben jetzt die möglichen Gefahren für die Parteien besprochen, aber es gibt eben auch Gefahren, denke ich mal, für die Bürger, für die öffentliche Diskussion, die durch diesen neuen digitalen Wahlkampfstil, der sich auf Zielgruppen konzentriert, für die Bürger ausstrahlen können. Ich nenne einfach mal das Problem, wenn man Zielgruppen definiert und Zielgruppen konkret ansprechen will, wie man das ja jetzt auch machen kann, indem man diese Daten wie in Nordrhein-Westfalen erhebt, aber andere Parteien machen das ja auch, zum Beispiel auch die Grünen. Wenn sie konkret beispielsweise Fahrradfahrer ansprechen mit ihrer Dieselstrategie, machen sie wahrscheinlich was anderes, als wenn sie den Daimler-Fahrer im Ländle ansprechen wollen. Ist das einfach auch ein Problem, dass man sozusagen mehrere Öffentlichkeiten durch diese Art Wahlkampf betreibt?
Also mehrere Öffentlichkeiten angesprochen haben wir schon immer. Wenn wir jetzt in der Anglerzeitung eine Anzeige machen oder in der Emma, dann werden das unterschiedliche Anzeigen sein. Das ist jetzt also nicht ganz was Neues. Was aber richtig ist, je kleiner die Zielgruppe wird, desto mehr muss man sich zumindest mit dem Verdacht auseinandersetzen, man würde intransparente Werbung machen. Deswegen haben wir auch gesagt, wir gehen da jetzt in die Offensive und wir veröffentlichen alle Anzeigen, die sogenannte Dark Ads oder Dark Posts genannt werden, die nur sehr kleine Zielgruppen erreichen und normalerweise in der größeren Öffentlichkeit verborgen bleiben würden, veröffentlichen wir die ganz gesammelt auf einer Plattform auf unserer eigenen Website, um uns gar nicht dem Verdacht auszusetzen, wir hätten irgendwas zu verbergen.
Machen die anderen Parteien das auch so?
Ich habe es jetzt nicht jeden Tag beobachtet. Wir waren zumindest die Ersten, die das angekündigt haben. Ich habe es bisher noch nicht mitbekommen.
Aber die Rede ist ja schon davon, dass man gezielt eben bestimmte Zielgruppen anspricht mit unterschiedlicher Intonation. Jetzt mal ein Fantasiebeispiel. Die CDU hat konservative Wähler im Blick und hat dann, sage ich mal, eher die Sheriff-Themen in ihrer Werbung und bei den liberalen Städtern eher die Merkel-Themen, die Wohlfühl-Themen, Willkommenskultur-Themen. Das sind ja verschiedene Wahlaussagen. Da hat man ja auch verschiedene politische Aussagen innerhalb der Strategie. Und wenn das dann nicht transparent ist, dann haben wir doch ein wirkliches Öffentlichkeitsproblem.
Genau, und deswegen muss es transparent sein. Dann haben die Medien die Möglichkeit, mögliche Widersprüche in der Botschaft aufzudecken. Es gibt ja auch innerhalb der CDU verschiedene Flügel und die äußern sich auch verschieden politisch. Der rechte Flügel äußert sich anders als der liberale Flügel. Und das ist alles in Ordnung.
Wenn man voneinander weiß.
Wenn man voneinander weiß, deswegen ist transparent da wichtig. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen das transparent. Werbung muss sich verantworten vor der Öffentlichkeit. Und das heißt, zwei Dinge müssen gegeben sein. Erstens, der Absender einer Werbung muss immer klar sein. Also wo CDU wirbt, muss auch CDU draufstehen. Das war teilweise im US-Wahlkampf eben nicht so. Es darf keine anonymen Schmutzwerbungen gegen eine Partei geben, wo nicht klar ist, da steckt eine andere Partei dahinter. Und das Zweite ist, die Anzeigen sollten öffentlich sein.
Frau Hofmann, aus der Sicht der Politologin, Meinungsblasen gibt es ja nun mal. Sind Parteien dafür da, diese Meinungsblasen zu bedienen oder müssen sie nicht im Grunde genommen im Gegenteil trockenlegen, um politische Öffentlichkeit im Sinne der Republika herzustellen?
Also ich denke, dass es diese Art von Echokammern immer schon gegeben hat und die Mechanismen, die dahinter stehen, dass man sich vor allem für Nachrichten interessiert, die das eigene Weltbild bestätigen und eher über die hinweghuscht, die im Widerspruch sich begeben zu dem, was man annimmt oder für richtig hält. All das passiert beim alltäglichen Zeitungslesen ebenso. Als solches ist dieser Mechanismus nicht neu. Und was wir jetzt im Zusammenhang mit dem Internet und mit Phänomenen wie Facebook hören, ist die Befürchtung, dass wir es mit einer immer stärkeren Fragmentierung von Öffentlichkeit zu tun haben. Nämlich in dem Sinne, dass der, ich sag mal, ideale öffentliche Diskurs, den sich jeder wünscht, nicht mehr so sehr stattfindet, weil jeder mit unterschiedlichen Informationen versorgt wird und das natürlich sich auch beim Wahlkampf niederschlägt. So ganz von der Hand zu weisen ist es nicht, aber mir scheint diese Sorge gleichermaßen doch ein bisschen übertrieben und vor allen Dingen scheint mir falsch, sie der Digitalisierung in die Schuhe zu schieben. Es ist einfach so, dass wir eine immer stärker individualisierte Gesellschaft vor uns haben, sich Wahlkampfstrateginnen und Strategen darauf auch einrichten müssen. Wenn man sich das also vorstellt, dass in den 50er, 60er Jahren breite Schichten wie die Arbeiterklasse von den Sozialdemokraten angesprochen wurden, sowas ist heute gar nicht mehr vorstellbar. Also müssen sich Wahlkämpfer auch darauf einrichten, berichten, dass sie es mit immer kleineren, individualisierten Gruppen zu tun haben. Was natürlich nicht passieren darf, ist, dass man widersprüchliche Äußerungen tut und dem einen was verspricht und dem anderen was anderes und damit Erwartungen erzeugt, die man nach der Wahl nicht einhalten kann. Das wird aber auch, glaube ich, einer Partei nicht gut tun, wenn sie das tut.
Also da würde ich schon ganz gerne mal einhaken. Das wird hier gerade so kritiklos und als tolle Entwicklung gesehen.
Nee, toll habe ich nicht gesagt.
Weil wir davon ausgehen, dass es die ganze Zeit nur einen Positivwahlkampf gibt. Ja, also das größte Vergehen, was uns jetzt irgendwie einfällt, ist, dass eine Partei widersprüchliche Aussagen macht. Meine Güte, das machen Parteien jeden Tag. Das ist aber nicht das Problem. Donald Trump hat auch nicht die Wahl dadurch gewonnen, weil er möglichst viele Menschen dazu bringen konnte, ihn zu wählen, sondern weil er dafür gesorgt hat, dass möglichst viele potenzielle Clinton-Wähler Hillary Clinton nicht wählen oder nicht zur Wahl gehen. Erweitern Sie mal Ihr Portfolio der zielgruppengerichteten Wahlwerbung. Nicht nur um, okay, ich habe eine Zielgruppe Jugendliche, ich habe eine Zielgruppe ältere Leute, ich habe eine Zielgruppe Mercedes-Fahrer und ich habe eine Zielgruppe Radfahrer, sondern erweitern Sie das mal um Personen, die mit jeder anderen Partei sympathisieren. Das heißt, Sie hätten jetzt quasi so einen Typus und sagen, ah, das ist eine Person, die ist eigentlich im Bereich der FDP anzusiedeln. Die ist aber ein Wechselwähler, die kann ich noch, sag ich mal, über digitalpolitische Argumente der Freiheit zu den Grünen ziehen. Ja, dann haben sie so einen Idealtypus. Und in den USA spricht man ja davon, dass die Kampagne Trumps 17 Idealtypen hatte, also 17 parallele verschiedene Kampagnen mit unterschiedlichen Zielen. Wenn wir demnächst große Datensätze haben oder Unternehmen, die über große Datensätze verfügen, mittels derer sie nicht nur uns dazu bringen, irgendwelche bescheuerten Schuhe zu kaufen, sondern dann vielleicht auch noch uns dazu bringen können oder es als Dienstleistung anbieten, Menschen dazu zu bringen, irgendwelche bekloppten Parteien zu wählen, da sehe ich schon ein sehr viel größeres Risiko. Ehrlich gesagt, das größte Risiko bei den Phänomenen, die wir bisher besprochen haben.
Noch stecken wir ja in den Kinderschuhen offensichtlich, was den digitalen Wahlkampf angeht, verglichen mit den USA. Da kommt ja vielleicht noch die eine oder andere Entwicklung auf Deutschland zu. Ist Deutschland also Neuland und ist das auch gut so, Herr Heinrich?
Nein, Deutschland ist kein Neuland. Die Parteien machen alle seit bestimmt 1998 Wahlkampf im Netz. Sie werden jedes Mal ein bisschen besser. Sie sammeln Erfahrungen. Auch die Grünen machen Dinge anders als beim letzten Mal und werden reifer in ihrer Methodik. Insofern ist das Internet für uns überhaupt kein Neuland. Wir haben einfach andere Voraussetzungen als die USA. Wir haben ein anderes Wahlsystem, wir haben eine andere Rechtslage, wir haben eine andere Datenlage, wir haben zum Beispiel keine Wählerregister. Das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Ich weiß nicht, wer in Deutschland beim letzten Mal gewählt hat. Ich weiß nicht, wer. Man muss sich nicht als Sozialdemokrat oder Grüner registrieren, um wählen zu können. Das ist anders und wir haben deutlich weniger Geld zur Verfügung in unseren Wahlkämpfen. Und trotzdem können wir einen sehr modernen und auf der Höhe der Zeit befindlichen Wahlkampf im Netz führen.
Frau Hofmann, am kommenden Sonntag findet das erste und einzige Duell der beiden Spitzenkandidaten von Union und SPD statt, Bundeskanzlerin Angela Merkel und Martin Schulz. Wie werden die Parteien dies für ihren digitalen Wahlkampf wohl nutzen? Bringt das noch was? Kann man mit digitalen Methoden, mit dem Internetwahlkampf da noch einen Push erreichen, auf den insbesondere Martin Schulz erhofft?
Es ist ja so, dass alle Parteien immer wieder darauf verweisen, dass sie heute einen sehr integrierten Wahlkampf betreiben, um sozusagen eine größere Reichweite ihrer Botschaften zu erlangen. Ob das tatsächlich im Zusammenhang mit diesem TV-Duell wichtig ist, kann ich überhaupt nicht sagen. Ich gucke sowas nie. Interessiert mich auch ehrlich gesagt nicht.
Herr Neumann, haben Sie eine Theorie dazu?
Nicht wirklich.
Jetzt aber Herr Heinrich, das Schlusswort. Sie müssen doch sagen, als Politiker und Wahlkampfmanager, das muss doch eine Herausforderung sein, auch für Ihre Grüne Partei, obwohl Sie an diesem Duell gar nicht beteiligt sind.
Naja, erstens muss ich mal befürchten, dass dieses Kanzlerduell furchtbar langweilig wird am nächsten Sonntag, weil die Große Koalition da quasi ein Selbstgespräch führt.
Ja.
Wir haben das ja auch schon zum Problem gemacht, dass es diese Art von Duellen gibt, gerade wenn es eine Große Koalition gibt. Aber wenn Sie mich jetzt als Handwerker fragen, dann ist es schon richtig. Es gibt ja den direkten Eindruck, den dieses Duell auf die Wähler macht, die das schauen. Also anders als Frau Hoffmann. Schauen es ja ein paar Leute dann doch. Und dann gibt es ja das, was an Nachberichterstattung am Montag auch noch in der Nacht passiert. Die Auswertungen, die Analysen. Wer hat gewonnen? Wer hat verloren? Und da spielt das Netz in der Meinungsbildung schon eine gewisse Rolle. Und deswegen bemühen sich auch alle Parteien, diese Duelle, diese Fernsehsendungen, wir machen das auch, wenn unsere Kandidaten in solchen Runden sitzen, auch digital zu begleiten, um Faktenchecks zu machen, um Zitate zu verbreiten, um Widersprüche beim politischen Gegner aufzudecken. Das gehört schon dazu.
Selbst wenn das Duell langweilig wird, Sie werden dafür sorgen, die Wahlkampfmanager und die Begleiter und Sie, die Hörer, dass es nicht langweilig sein wird in der Nachberichterstattung. Das war das SWR2-Forum zum Thema Stimmenfang im Neuland. Was bringt der digitale Wahlkampf? Es diskutierten Robert Heinrich, Wahlkampfmanager von Bündnis 90 Die Grünen, Dr. Jeanette Hofmann, Professorin für Internetpolitik an der Freien Universität Berlin und Linus Neumann, Sprecher des Chaos Computer Clubs CCC. Die Gesprächsleitung hatte Klaus Heinrich.